los, Leute? Heute herzlich willkommen zu meinem ersten Q&A. Nicht wundern, falls ich mich gleich irgendwie nochmal wiederholen sollte, weil ich mache jetzt das hier, gerade nachdem ich den Podcast aufgenommen habe, weil es doch viele Fragen geworden sind. Hier mal ein kurzer Überblick über die Fragen. Am Anfang das Zerwürfnis von Leistungsgesellschaft und privater Zeitkonten. Dann die Überfischung im Indischen Ozean und deren Auswirkungen auf Länder der asiatischen Küste. Dann sollte ich, also die Sachen, die jetzt gerade erstmal kommen, also die letzten zwei und die folgenden drei sind noch ein bisschen so, und danach kommen noch ein paar interessante Sachen. Also gut, die Sachen sind auch interessant, aber es sind einfach Themen, zu denen ich mich nicht so hart äußern kann. Dann soll ich Franz Kafkas Die Verwandlung interpretieren, sehr witzig. Sozioökonomische Interkontinentalpolitik und dann noch antizyklische Fiskalpolitik. So, und dann kommen die anderen Fragen, weil das ist jetzt alles von einer Person. Ich werde sie nicht nennen. Und dann geht es um die Sexualisierung von Frauen und Nippeln, vor allem im Social-Media-Bereich. Dann spreche ich über Wölfe. Und danach geht es um seltene Driftfahrzeuge und ganz zum Schluss um die Chance zum Umdenken in der Arbeits- und Gründerwelt durch Corona mit dem richtigen Mindset. Also ein interessantes Q&A. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Hört einfach rein. Stay fucking sideways. Haut rein. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Was geht ab? Ja, ich hatte heute Morgen noch ein bisschen Zeit und bin jetzt tatsächlich mal auf so eine, also ich hatte eigentlich auch mal Bock auf so ein Q&A und ja, ein heute Morgen hat sich ein Schelm eingeschlichen. Ein Schelm, ein lustiger, ein namentlich nicht erwähnter Patrick. Ja, und der wollte mich, glaube ich, mit schwierigen Fragen auch ein bisschen aus der Reserve locken. Und ja, deswegen möchten wir heute Morgen uns mal mit diesen schwierigen Fragen einfach mal auseinandersetzen, okay? Also, wir fangen an. Das ist noch recht simpel. Das ist so, kennt ihr das, wenn jemand so eine Frage, die man eigentlich ziemlich einfach stellen kann, mit vermeintlich schwierigen Worten bestückt, damit das voll tricky klingt? So auch die erste Frage. Das Zerwürfnis von Leistungsgesellschaft und privaten Zeitkonten. Okay, das ist so richtiges, das ist deutsch. Das ist so richtig deutsch, lieber Patrick. Und das ist noch tatsächlich eine Sache, die, wo ich auch so halt was zu sagen kann, weil das tatsächlich etwas ist, was mich selber sehr beschäftigt, weil es ist einfach zunehmend schwieriger, oder ich hatte das Gefühl, dass es früher einfacher war, sein Berufsleben und sein Privatleben A, auseinanderzuhalten und B, beides einfach separat, mit separater Zeit zu füllen. Ich sehe das, egal ob du jetzt selbstständig bist oder ob du in der freien Wirtschaft bist, du hast halt einfach, es wird echt schwer, sag ich mal, nicht nur für den Beruf zu leben. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch mittlerweile meine Einstellung so zu Familie und so weiter und Kindern, das habe ich halt auch überdacht. Und ich merke halt einfach, dass es einfach schwierig ist, für sich selber Zeit zu haben. Weil wir leben in so einer fucking schnellen Gesellschaft. Ohne Scheiß. Dieses scheiß Handy und die sozialen Medien. Ihr glaubt gar nicht, wie das einfach unser Leben zerfickt. Auf gut Deutsch. Weil die Sache ist einfach die, keine Ahnung. Ich merke halt, dass Partnerschaften zum Beispiel sehr kurzlebig werden. Es ist ein Scheißklick und dann ist man, keine Ahnung, auf dem Profil von irgendeinem Menschen, wo man sagt so, boah, nice, der ist interessant. Das sehe ich im Freundeskreis immer wieder und mir selber ist es halt auch schon passiert. Und dann ist von einem Tag auf den nächsten ist eine Beziehung im Arsch. Egal wie viele Jahre die ging. Ich hab das gesehen bei einer Beziehung, die 7 Jahre lang ging. Da hat tatsächlich jemand dann auf Facebook jemanden kennengelernt und die Beziehung war von einer Woche auf die nächste im Arsch. Das ist unfassbar. Leute, das ist total krass. Und auch in einigen aktuellen Podcasts höre ich das halt. Da hat einer erzählt, ja ey, ich habe im Garten gesessen mit 6 Freunden und wir haben ein bisschen gegrillt und so und abends sitzen wir da so ums Feuer und die haben alle das scheiß Handy in der Hand. Und ja, das ist richtig. Das ist verdammt richtig. Es ist so schwer mittlerweile, es entsteht einfach eine Leistungsgesellschaft, weil du musst heutzutage, musst du einfach richtig abliefern, damit du Geld verdienst. Und ich bin auch der Meinung, dass man, also wie gesagt, ich bin ja immer pro Selbstständigkeit, weil ich halt einfach denke, dass man als Selbstständiger, für jede Minute, die du machst, wirst du bezahlt. Und es fließt in deine eigene Tasche, nicht in irgendeine andere Tasche. Guck mal, ein Arbeitgeber, der bezahlt dich dafür, dass du ihm seine Zeit schenkst. Der bezahlt dich nicht dafür, dass du arbeitest, der bezahlt dich für deine Zeit, die du da verbringst. Und wenn du selbstständig bist, dann arbeitest du für dich selbst. Jede Minute, die du arbeitest, fließt in deine eigene Tasche. Das sind dann die Brötchen, die auf dem Tisch liegen, das sind die, die man mit der Kamera oder mit sonst was verdient. Deswegen, also es ist schon tatsächlich auch bisschen, ja, komisch, schwierig. Ja, von daher, das ist auch eine Sache, die mir wirklich Sorge bereitet, wie das in Zukunft weitergehen soll. Es wird ja schon auch darüber debattiert, halt einfach die Arbeitstage kürzer zu machen und das fände ich eine sehr, sehr gute Idee. Trotzdem ist der Leistungsdruck immer noch da. Natürlich sind wir im Moment durchschnittlich bei einer 40-Stunden-Woche. Aber wer macht denn heutzutage noch 40 Stunden? Wer von euch Zuhörern, da könnt ihr mir gerne mal Nachrichten schicken, wer von euch Zuhörern ist in einem Angestelltenverhältnis und hat keine Überstunden? Wenige Leute, oder? Das ist so die Sache. Das ist, ja, fuck, ey, da könnte ich noch länger drüber reden. Also das ist, ja. Von daher, vielen Dank, Patrick, für die Frage. Die war schon mal gut und interessant. Und jetzt geht's weiter. Die Überfischung im Indischen Ozean und deren Auswirkungen auf Länder der asiatischen Küste. Ja, die haben halt weniger Fisch, ne? Nein, also Überfischung ist ja generell so eine Sache. Natürlich habe ich mich jetzt vor Beginn des Podcasts, da stehe ich auch zu, weil, Alter, das sind Dinge, natürlich weiß man die, weil sie kommen häufig, werden sie im Fernsehen gezeigt, es gibt darüber auf YouTube Dokus und ich gucke sowas auch ganz gern, aber ich setze mich damit nicht explizit auseinander. Trotzdem ist es eine Sache, die ja natürlich schon ziemlich extrem ist. Und sowohl der WWF als auch Greenpeace natürlich, das ist, ja, deren täglich Brot. Und ich bin auf der Seite vom WWF und da gibt es den WWF-Meeresbericht, geplündert, verschmutzt und zerstört. Und da wird genau auf dieses Problem auch eingegangen, lieber Patrick. Daran kannst du dich natürlich auch mal langhangeln, ne, wenn du solche Fragen schon stellst. Verweise ich dich gerne dorthin. Was ich ganz ehrlich finde bei diesen Geschichten. Ich scrolle hier jetzt auch gerade so ein bisschen durch diese PDF und hier sehe ich zum Beispiel ein Bild und darunter steht, dieser Hai verendet an einem von tausenden Haken einer kilometerlangen Angelschnur. Ey, da werden natürlich, das ist wie auf Zigarettenpackungen, ne? Da werden natürlich auch immer so die Worst Cases dann gezeigt. So, natürlich ist es Alltag, aber die Fischerei ist einfach schon, ja, Menschen haben schon immer Fische gegessen, aber die Sache ist natürlich mittlerweile, es sind ja keine Fischerboote mehr, weißt du, so zum Beispiel heute paddelt keiner mehr mit dem Boot raus und schmeißt eine Angel und kommt abends irgendwie so mit seinen 10 Fischen wieder nach Hause, die dann irgendwie ausgenommen und auf dem Feuer gemacht werden. Da kann ich übrigens euch gleich auch noch was zu erzählen. Das macht keiner. Es gibt halt mittlerweile das, was halt so dramatisch ist. Ist, dass zum Beispiel die Fischerboote, das habe ich halt auch gesehen, das sind schon richtige Fischfabriken. Der Fisch, der wird schon direkt auf dem Boot komplett verarbeitet und wird dann da abgeladen und geht direkt raus. Und die Fische, diese Masse an Fischen, die da teilweise rausholen, das ist halt einfach das Krasse. Und was ich halt auch echt cool finde, hier in dieser PDF vom WWF, die sagen... Ah, cool, ich lese hier jetzt gerade ein bisschen mit. Die machen auch nach jedem Artikel machen die hier so das WWF-Rettungsprogramm und hier WWF-Lösungen. Das finde ich ganz cool eigentlich. Hier so, dass die Meeresschutzgebiete einrichten wollen und auch so ein bisschen, dass die auch sich, die stellen sich auch ganz klar hin, die sagen auch, hey, Fischerei soll ja gar nicht sterben. Fisch ist ein, also das wird hier auch irgendwo so, wird das auch tatsächlich so gesagt, so ja, hey, komm, Fisch ist ein mega, mega leckeres Produkt und wir essen es selber gerne, aber die Art und Weise, wie das alles passiert, das ist ein bisschen das Problematische und ja, von daher, also das ist nicht so eine komplette Anti-Haltung, die die haben, aber da stehen wirklich sehr, sehr viele interessante Sachen zu drauf. Und gerade die Länder der asiatischen Küste, die basiert natürlich auch viel aus Sachen, die aus dem Meer kommen. Ne? Und das ist natürlich, da sind dann auch steigende Preise dahinter. Das ist natürlich eine Preiswirtschaft und eine Marktwirtschaft, so wie es eigentlich überall anders auch herrscht. Das ist ja ganz klar. Es ist jetzt allgemein, ne? Weil ich halt einfach, wie gesagt, wie ich zu Anfang schon gesagt hatte, es ist jetzt kein Thema, mit dem ich mich so krass auseinandersetze. Aber es ist natürlich auch eine tricky Sache, natürlich für die Fischereibetriebe und die Leute, die da, ey, Fischerei ist ein, das ist ja eine Saison, das ist ja ein Saisongewerbe, sag ich mal, die verdienen damit gut. So ist es nicht, aber die kriegen auch den Hals nicht voll, ne, und das ist so ein generelles Problem eigentlich, dass die Leute den Hals nicht voll genug bekommen. Das ist problematisch. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Und da geht es jetzt darum, dass ich Franz Kafkas Die Verwandlung interpretieren soll. Ja, jeder, der mich kennt, der weiß natürlich auch, dass ich ein richtiger Bücherwurm bin. Ich vergrabe gerne stundenlang mein Gesicht in irgendwelchen Büchern. Ich sitze nicht so gerne vorm Computer und bearbeite Bilder oder nehme Podcasts auf. Das mache ich einfach nicht so gerne, weil ich kein guter Redner bin. Also ich rede auch eher wenig, muss ich auch sagen. Und Franz Kafka ist natürlich ein Autor, den ich mir auch sehr, sehr zu Herzen nehme. Natürlich ist der schon, der ist ja schon mindestens 200, der Typ. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Aber ich lese den sehr gerne. Und abends, wenn ich dann so mein schönes Glas Bourbon auf Eis trinke, bin ich ja auch ein richtiger Fan von. Dann sitze ich hier meist in meinem Zimmer, wo es keine Xbox gibt und wo auch kein Rennanzug hängt und keine Rennreifen stehen und auch keine Handelbank steht. Dann sitze ich hier abends meist in meinem vollkommen kahlen Zimmer und lese Franz Kafka. Und die Verwandlung ist mir da natürlich besonders nahe gegangen auch. Franz Kafka soll ja einen Vaterkomplex gehabt haben. Und darauf bezieht sich eigentlich, oder viele interpretieren die Verwandlung halt auf diesen Komplex. Franz Kafka war ja generell ein Autor, das ist ja allgemein bekannt, dass es ein Autor ist, der viele, oder dem man immer viel psychologische Hintergründe in seine Bücher interpretieren kann, sowohl bei ihm selber als auch vielleicht, ja, sage ich mal, eine Gesellschaftskritik. Aber da stößt das natürlich ganz besonders hervor und ja, ich habe auch bei einigen Kapiteln geweint, ne? Da kann man sich halt ja, oder ich kann mich da auch selber dann ein bisschen mit identifizieren. Ja, ja. Ich alter Bücherwurm. Vielleicht sollte ich darüber mal einen Podcast machen. Ich habe gerade ganz vergessen, dass ich Podcasts nicht so gerne mache. Deswegen. Ja. So viel zu meiner Interpretation von Franz Kafkas Die Verwandlung. Und jetzt kommen wir zu einer Sache. Ach. Da wollte Patrick auch wieder besonders schlau klingen und hat geschrieben, sozioökonomische Interkontinentalpolitik. Lieber Patrick, da muss ich gleich erstmal meinen Rotstift ansetzen, denn Interkontinentalpolitik sind zwei Wörter. Du hast es in einem geschrieben. Sechs Sätzen. Das ist so, wie wenn Leute lustig sein wollen und irgendwie überhaupt nicht lustig sind. Okay. Sozioökonomie, erstmal für die Leute, die es nicht wissen, da kann ich tatsächlich, dafür musste ich nicht googeln, das wusste ich zufällig. Sozioökonomie ist halt eigentlich ja eine Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, die sich jetzt aber nicht auf eine Einzeldisziplin, sage ich mal, spezialisiert, sondern die halt so ein bisschen den Zusammenhang versucht darzustellen zwischen diesen Beziehungen, was Politik, Demografie, räumliche Prozesse, Ökologie, was, boah, das ist, Alter, googelt's einfach selber, Sozioökonomie, ich glaube, da gibt's sogar einen Wikipedia-Eintrag drüber, es ist schwierig zu erklären. Ich dachte gerade, ich kann das so voll einfach erklären, weil ich einfach eigentlich jemand bin, der gut erklären kann, aber okay. Und sozioökonomische Interkontinentalpolitik fällt jetzt natürlich sehr häufig auch im Zusammenhang mit Corona. Und das ist eigentlich ja auch so eine Sache, die ich gerne hier aus dem Podcast fernhalte, weil ich sie einfach selber nicht mehr hören kann. Aber letzten Endes muss ich dazu einfach sagen, kann ich nichts zu sagen. Da muss ich mich einfach mal rausnehmen und kann einfach mal sagen, damit setze ich mich nicht auseinander. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, jedem das seine. Ich bin halt einfach, ja, ich setze mich mit Dingen, wo ich nicht ganz so viel Einfluss drauf habe. Natürlich, jeder Mensch hat Einfluss und jeder kann auch in die Politik gehen und jeder kann was verändern. Und mir wurde jetzt auch schon öfter mal ans Herz gelegt, ich soll mich doch ein bisschen mit Politik auseinandersetzen und in die Politik gehen. Ja. Ja. Ja, ich kann gut reden, ja. Und ich denke auch, dass ich da vielleicht auch so die ein oder andere Sache reißen könnte. Also nicht reißen, ich würde jetzt nicht Bundeskanzler werden oder so. Aber ich glaube schon, dass mir das Spaß machen könnte, aber ich habe einfach so viele Dinge, für die ich halt mir Zeit nehme und ja, ich habe ja jetzt auch überlegt, ob ich mit Football oder Boxen anfange, aber nein, ich kann es mir nicht leisten, jetzt noch irgendwie einen Zeitvertreib zu haben, ich bin jetzt schon so pickepacke voll und mein Hobby, der Hundesport, der kommt auch schon recht deutlich zu kurz. Da muss ich jetzt auch mal wieder ein bisschen mich reinhängen. Und von daher, ja. Zum Thema sozioökonomische Interkontinentalpolitik kann ich nur sagen, dass du es falsch geschrieben hast, Patrick. Vielen Dank. So. Und jetzt kommen wir wieder. Ja. Wieder zu so einer Sache. Antizyklische Fiskalpolitik. Das ist, ja, es ist eine antizyklische Finanzpolitik. Und ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel dazu offen, weil, wie gesagt, wenn ich zu sozioökonomischer Interkontinentalpolitik schon wenig sagen kann, dann kann ich es zu dem Thema natürlich auch nicht. Und ich bin ja jetzt nicht hier irgendwie so ein Blender, der jetzt hier sich Wikipedia aufmacht und das dann nebenbei so vorliest und dann so voll klug ist. Ich bin trotzdem ziemlich klug, denke ich. Aber es gibt halt einfach Dinge, mit denen man sich nicht so auseinandersetzt. Und das ist auch okay. Dafür muss sich keiner schämen. Ich sehe das halt auch, dass sich viele Leute manchmal so, die setzen sich dann, oder die setzen sich hin und möchten dann, Digga, da liegt noch ein Handy. Alter, Leute, ich habe hier gerade ein altes Handy von mir gefunden. Digga, hier liegen zwei Handys, was geht denn hier ab? Ich habe jetzt hier drei alte Handys liegen. Bruder. Alex, 27 Jahre alt, ist überhaupt nicht leicht abzulenken. Ja, gut. Ich checke jetzt nochmal ganz kurz, ob es noch andere Fragen gibt mittlerweile. Oh. Ja, da ist jetzt gerade noch was anderes dazugekommen. Und ich habe jetzt noch zwei Sachen. Das eine kommt von der lieben Chiara. Chiara, liebe Grüße an dich. Chiara ist eine Freundin von mir, mit der bin ich groß geworden. Das war, glaube ich, so, ich habe früher in einem Sägewerk gewohnt. Das waren unsere Nachbarn. Und Chiara war so meine erste Spielgefährtin. Also die kenne ich halt auch schon mein ganzes Leben. Und die hat jetzt geschrieben, Sexualisierung von Frauen und Nippeln und allem, okay, und allem besonders auf Social Media. Okay, das sind, also diese Sexualthemen, die scheinen euch ja gar nicht loszulassen, ne? Finde ich aber in dem Moment jetzt auch gerade sehr interessant. Und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Und da muss man natürlich jetzt hart mit Fingerspitzengefühl rangehen. Also die Sache ist die. Viele von euch wissen ja, dass ich ein Mann bin. Ich denke, das hört man auch. Und natürlich muss ich sagen, natürlich sieht das gut aus. Und natürlich ist das für einen Mann auch aufregend. Ich glaube, es gibt wenig Männer, die das jetzt, sage ich mal, mögen, die das nicht mögen. Es ist halt einfach schön zum Ansehen. Keine Frage. Aber das Ding ist, es wird ja so dargestellt, bei Männern zum Beispiel, bei Männern gibt es ein primäres Geschlechtsmerkmal und ein sekundäres. Und die Brüste einer Frau sind nun mal auch ein primäres Geschlechtsmerkmal. Und das ist natürlich jetzt halt auch so eine Sache. Wenn jetzt zum Beispiel Typen rumrennen mit einer Ultra, von mir aus mit einer Leggings, und die haben so ein, Digga, so ein Riesendödel, ne? Natürlich gucken da die Leute auch hin, aber die lachen eher. Das ist halt ungewohnt, ne? Aber der Respekt Frauen gegenüber ist in sozialen Medien und auch im Alltag so enorm gesunken, und das fuckt mich tierisch ab. Ganz ehrlich, wenn einer meiner Freundin hinterher schreien würde, Digga, geile Titten, ich würde ausrasten. Weil, stellt euch mal vor, ich gehe jetzt mit so einer richtig engen Leggings durch die Stadt, würde mir da eine Frau hinterher rufen, ey, schöner Penis. Nein, niemals. Niemals. Ich finde es vollkommen okay, wenn sich Frauen weiblich zeigen. Das ist kein Ding. Ich finde es auch okay, wenn sich eine Frau mal sexy anzieht. Das ist auch kein Ding. sorry. Die Sache ist halt wirklich die. Oh, Digga. Ich habe eine Zigarette in meiner Hose mitgewaschen. Die Sache ist tatsächlich die, dass halt einfach ich weiß nicht, so dieses, Leute, das ist kein Flirten, wenn ihr einer Frau hinterher ruft, Alter, du hast einen geilen Arsch. Und es, ich finde es auch nicht cool, ich kann es irgendwo verstehen, dass es Männer gibt, die sagen, zieh dich nicht so an, du siehst aus wie eine Schlampe. Ich kann es verstehen, dass es so Männer gibt, weil halt einfach, habe ich eben schon angesprochen, es geht so schnell, dass dir jemand dein Mädchen wegschnappt. Und es geht auch so schnell, dass dir jemand deinen Freund wegschnappt. Gar keine Frage. Aber es ist nicht okay, weil ich denke, eine Frau sollte immer noch selber entscheiden, was sie anzieht und was sie zeigt. Und Männer sollten das respektvoll behandeln. Eine ganz einfache Kiste. Es ist wirklich, man muss immer echt versuchen, da auch nichts Falsches zu sagen, weil tatsächlich kann man damit ja auch einige Leute dann in die Pfanne hauen. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich, was das Thema angeht, auch echt easy und locker, aber liebe Männerwelt, lasst euch mal wieder ein bisschen Eier wachsen und lernt, Frauen zu respektieren, auch wenn sie sich zeigen. Nur weil sich eine Frau bauchfrei auf Instagram zeigt, heißt es nicht, dass sie mit dir ficken will. Und nur weil eine Frau vielleicht öfter tiefen Ausschnitt zeigt, heißt es nicht, dass sie Bock hat auf ein Schwanzbild von dir. Und auch nicht, weil sich eine Frau vielleicht sogar ein Model oben ohne zeigt, heißt es nicht, dass sie dir auch solche Bilder schickt. Nein. Und das heißt auch nicht, dass sie möchte, dass du irgendwie auf ihr Bild kommst oder sonst so ein Scheiß. Leute, wenn ihr geil seid, es gibt Pornoseiten, okay? Dann geht ihr da drauf. Aber versucht mal wieder ein bisschen Respekt aufkommen zu lassen. Weil, weiß nicht, ihr merkt gar nicht, wie sehr ihr die Person damit auch einschränkt. Da machen sich dann Leute wirklich auch Gedanken drüber, kann ich das jetzt so posten? Ich meine, was eine andere Sache ist, was ich zum Beispiel in meiner eigenen Beziehung sehr zu schätzen weiß und auch sehr mag, ist, dass zum Beispiel gesagt wird, so, ey, hier, ich wollte das Bild hochladen, ist das okay? Ne? So, weil, das finde ich gut. Das finde ich gut, wenn man das dann so sagt, so, erstmal fragt. In einer Beziehung, meine ich jetzt, ne? Das finde ich ganz gut, weil das halt auch einfach so ein bisschen zeigt, so, ey, du bist mir nicht egal. Ne, das tut immer ganz gut. Aber wenn da eine Single-Frau ist, die ihr nicht kennt, mit der ihr nicht zusammen seid, habt ihr nicht zu entscheiden, wie die sich zeigt. Und selbst wenn ihr mit der zusammen seid, dann könnt ihr ihr sagen, ey, ich fände das jetzt nicht so geil. Aber es ist nicht euer fucking Recht, darüber zu bestimmen, wie sich wer zeigt. Punkt, aus, Ende. So, jetzt kommt noch eine Frage vom Jan. Hallo lieber Jan, liebe Grüße. Jan fragt, Digga, du hustest und räusperst dich so oft. Was ist da los? Haben mich jetzt auch schon mehrere drauf angesprochen. Nein, ich habe kein Corona, aber ich habe zurzeit echt eine beschissene Zeit, ne? Also, wenn du jetzt gerade durch den Rewe gehst und hustest und räusperst dich oft, du glaubst gar nicht, wie dich die Leute angucken, ne? Das Ding bei mir ist, du hast da, wo, sag ich mal, die Atemwege von Mund und Nase sich treffen, da hast du wie so ein Y. Und dieses Y ist unten da, wo das zusammenkommt, ist bei mir wahrscheinlich zusammen. Also so, ja, zu eng. Das war jetzt der erste Ansatz, den es gab. Und ich war jetzt aber gerade ganz vor kurzem wieder in der Pneumologie damit. Und man hat festgestellt, dass ich A, kein Asthma habe, dass ich B, nichts, aber auch wirklich nicht mal ansatzweise irgendeine Allergie habe. Und dass meine Lungenfunktion besser ist als der Normwert. Wesentlich besser. Und deswegen kann sich im Moment jetzt gerade keiner so richtig erklären, was da jetzt eigentlich abgeht. Es kann eine Fehlfunktion von den Stimmbändern sein. Ich habe jetzt gerade erstmal zwei Medikamente bekommen, die ich jetzt erstmal nehmen soll, wo ich persönlich jetzt aber noch nicht so sehe, dass da irgendwas passiert. Das ist echt scheiße, weil wenn die nicht anschlagen, ist es möglich, dass ich an meinen Stimmbändern operiert werden muss. Da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ja, von daher ist... Bisher kann mir keiner so richtig sagen, wieso, weshalb, warum das so ist. Und ich habe natürlich im Moment auch die Probleme, zu den Ärzten zu kommen deswegen, ne? Weil die halt alle gleich denken, Digga, fuck, Corona, Patient 0, ach du Scheiße, wir müssen alle sterben, Digga. Puh. Ja, ist nicht... Ja, nicht einfach, ne? ja. Von daher, so viel zu dem Thema. Checken wir nochmal, ob noch was dazugekommen ist. Weil einen haben wir noch. Denn der Felix hat sich gewünscht, dass ich über Wölfe spreche. Und doch, ich habe jetzt gerade gesehen, es ist auch noch was dazugekommen. Felix möchte, dass ich mal über Wölfe spreche. Und der Wolf ist für mich ja ein sehr, sehr bedeutsames Tier. Oh mein Gott. Okay, wartet mal. Davon muss ich jetzt gerade mal eine Story machen. Ich mache jetzt gleich... Jetzt kommt hier nämlich live, Digga, ich... So, pass auf. So, Leute, live aus meinem Podcast. Mein erstes Q&A. Und da ist jetzt gerade so ein kleiner Penner, der mir das gerade versauen will. Und check das mal aus. Guck mal da, was da über mein Handy gerade krabbelt. Was geht bei dir ab? Hier, guck mal, da sind übrigens die Kippen, die ich mitgewaschen habe. Haha. So, und ja. Also, hier sitzt gerade... ja, hier sitzt gerade tatsächlich eine fette, oder so eine kleine Spinne, die krabbelt hier jetzt gerade über den Tisch. Aber lass sie krabbeln. So, weil die sind ja tatsächlich auch, nützlich. Deswegen so, ich, also so kleine Spinnen, jetzt läuft sie gerade über dem Schlüssel. Ja, okay. Über Wölfe. Ja, Wolf ist ja mein Spitzname. Und es ist tatsächlich auch ein Tier, mit dem ich mich sehr, sehr identifizieren kann, weil ein Wolf ist gefühlt das loyalste Tier in der Tierwelt. Es kämpft für seinen Rudel. Es hält seinen Rudel zusammen. Und... Es hat auch keine Angst, fürs Rudel einzustehen. Und deswegen, natürlich sind Wölfe meist Tiere, die auch einige Narben mit sich tragen. Das alles sind Sachen, weshalb ich so zum Beispiel sage, okay, damit kann ich mich gut auseinandersetzen. Das ist ein Tier, zu dem ich mich sehr hingezogen fühle. Und, Alter, so für Spinnenmenschen ist das bestimmt gerade so der übelste Albtraum. So mit so Spinnenphobie. Der krabbelt gerade so auf den Schlüssel und macht so die Klauen gerade da drum. Ach. Aber der kleine Kumpel sieht ganz okay aus. Hey Buddy, was geht ab? Oh. Ich hab die Spinne gerade ein bisschen angepustet. Da hat sie sich gerade etwas erschrocken. Das ist jetzt Bruno. Das ist jetzt Bruno, unser Podcast-Haustier. Okay, ja. Und jetzt zum Stand jetzt zur letzten Frage. Die letzte Frage hat mich... Die letzte Frage hat mich von Maxi erreicht. Liebe Grüße an dich. Die kam via WhatsApp. Es geht über seltene Driftfahrzeuge, Uncommon Drift Cars. Uff, ja. Ich persönlich bin ja eh ein Fan von alten Driftautos. Ähm, Muss man nebenbei, ich will mal nebenbei kurz was googeln. Ich bin ja echt ein Fan von alten Driftautos. Einfach, das hat, das ist der Charme. Das ist für mich so, ey, ich meine, damit ist das alles entstanden. Mit alten Toyotas, mit S13, E36 ist da auch noch so ein bisschen außen vor, sage ich mal, ne? Also, das ist so eine, das ist so gerade diese Übergangsgeneration, aber ich finde halt einfach, E36 ist das Driftauto. Egal ob Alltag oder sonst was, es ist günstig. In E36 habe ich den meisten Spaß gehabt, deswegen bin ich auch gar nicht so der Fan von seltenen Driftautos, muss ich sagen. Und ich selber habe jetzt die Erfahrung gemacht mit Imprezas, Subaru Impreza. Wir haben aber in der Drift United zum Beispiel auch einen Passat. Ein Passat 4Motion war das mal. Da wurden die vorderen Antriebsstränge gesperrt. Aber dieses Auto ist nicht aufs Driften ausgelegt. Und ihr glaubt gar nicht, wie scheiße sich ein Auto fahren lässt. Okay, also die Leute, die es gebaut haben, die können halt gut mit umgehen. Keine Frage. Aber wenn du da jemanden reinsetzt, der dieses Auto nicht kennt, das ist hart. Das ist echt hart. Und es lässt sich echt schwierig fahren, weil zum Beispiel bei einer S13, du setzt dich in dieses Auto rein und diese Handbremse, die ist nicht so positioniert, so irgendwie auf Höhe von deiner Hüfte, sondern die ist recht weit vorne, fast in der Nähe von der Gangschaltung, und die ist schon so richtig Richtung Fahrer so geneigt, so von wegen, Digga, wenn du mal Langeweile hast, zieh mich doch einfach mal, mach mal. Mach, los. Da siehst du richtig, dass dieses, worauf dieses Auto ausgelegt ist. Ich meine, beim amerikanischen Werbespot von der S13 wurde original im offiziellen Werbevideo von Nissan, das im Fernsehen lief, wurde mit der Karre gedriftet. Und das finde ich so cool. Das ist so cool, wenn man Autos baut, die einen Zweck haben, die für irgendwas da sind, auf irgendwas ausgelegt sind. Digga, es ist so geil. Toyota, VW, BMW, Mercedes, Audi, bitte macht mehr davon. Baut Autos, die einen Zweck haben. Ja! Yes, we want! Das ist geil. Das ist geil, das ist einfach, ich meine, ein Golf. Ein Golf ist, das ist die erfolgreichste Baureihe von VW, die es gibt. Warum? Weil er vermeintlich alles kann. Aber dieses Auto hat für mich keine Seele. Das hat für mich keine Seele. Der erste Golf, der für mich eine Seele hat, ist der Golf, den ich im Moment fahre. Das ist ein Golf 3, der gehört meiner Freundin. Und das ist so, aber der springt jeden Tag an. Das ist ein alter Herr, ne? Das ist so wie der nette ältere Herr von nebenan. Der dich immer freundlich begrüßt, der dir im Sommer irgendwie von seinem Obstbeet irgendwie mal was rüberreicht. So, ja, ich hab schon viel zu viel, kann ich gar nicht essen. Ja, hast du eine Salatgurke? So ist dieser Golf 3. Und, ansonsten ist ein Golf einfach, der ist ohne Seele. Der ist einfach nur gekauft oder gebaut, um einer breiten Masse zu gefallen. Worst shit ever. Worst fucking shit ever. Ohne Scheiß. Bitte, liebe Autohersteller, baut Autos mit Seele. Aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Seltene Driftfahrzeuge. Ich bin nicht so der Fan davon. Ganz ehrlich. Ich scroll hier auch gerade mal so ein bisschen durch, weil ich das auch einfach mal gegoogelt habe. Und was sehe ich hier? Ich sehe zum Beispiel ein Lamborghini. Da muss ich aber... Leute, da wird noch was kommen. Da wird hier in Deutschland noch was kommen. Und... Oh mein Gott. Oh my fucking God. Das ist noch so eine Sache und irgendwie sieht's fresh aus bei dem. Aber ich sehe hier zum Beispiel auch ein Evo. Und viele von euch kennen ja den Evo aus Tokyo Drift. Digga, das ist kein Driftfahrzeug. Das ist ein Rallye-Auto. Das ist ein Auto, womit man schnell um eine Kurve kann. Das ist auch eins für Track Days. Aber es ist nichts zum Driften. Nein. Das ist es einfach nicht. Bitte tut das nicht. Dann haben wir zum Beispiel Federico Scirifo. Das ist ein Fahrer aus der Formula D. Aus Amerika. Der fährt einen Ferrari 599. Und irgendwie gefällt mir das nicht. Es passt einfach nicht dazu. Also ich bin generell nicht so der Ferrari-Fan. Das muss ich auch zugeben. Aber ein 599 driften zu sehen, sieht irgendwie surreal aus. Das ist irgendwie, hat keinen Charme. Dann gibt es zum Beispiel auch ein, ich bin jetzt gerade auf der Seite von Top Gear, mit 12 Fahrzeugen, die selten sind, also 12 Driftfahrzeuge, die selten sind. Und hier ist jetzt ein Rolls-Royce Silver Shadow dabei. Mit so ganz kleinen Felgen. So richtige Ami-Oldschool-Felgen. Oder so Japan-Oldschool-Drifter-Felgen. Sind da drauf. Die Karre ist all black. Und hat einen 6,7 Liter V8. Motor, geil. Rest, please kill me. Nicht meine Welt. Der Nitro Circus School Bus. Ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Kein ernstzunehmendes Driftfahrzeug. Ein umgebauter Ford Transit. Choker. Absolutes Choker. Im Drift Competition absolut nicht ernst zu nehmen. Man sieht es auch, dass es ein Choker ist. Das hat, der hat da hinten irgendwie wie so Sidepipes, aus denen Funken kommen. Also ich persönlich würde es nicht sehen. Ist sicherlich mal nett, wenn man mal sieht, so, ah ja geil, okay, da driftet ein Ford Transit. Da hat man dann vielleicht mal ein 20-Sekunden-Video auf dem Handy und kann das mal seinen Freunden zeigen. So, hier, wenn du dir ein Driftauto baust, aber nichts, was ernst zu nehmen ist. Digga, und das, was ich gerade sehe, weckt in mir Selbstmordgedanken. Toyota Prius. Ja. Offensichtlich gibt es tatsächlich ein Toyota Prius als Drifter. Und tatsächlich auch nicht mit V8 drin. Nein. Serienmotor. Sieht irgendwie verstümmelt aus, was der da macht. Also es ist nur ein Foto, aber weiß ich nicht. Ich möchte ihm gerne einen Rollstuhl geben. Dem Toyota Prius möchte ich jetzt gerne einen Rollstuhl geben und möchte sagen, Digga, das tut mir voll leid, Alter. Das tut mir wirklich leid. Aber du bist trotzdem im Herzen gut. Nee, geht gar nicht. Oh ja. Alexandre Claudine. Alexandre Claudine. Viele von euch kennen ihn vielleicht aus Hyperdrive. Das ist der 1968er Ford Charger. Dodge Charger. Entschuldigung. Dodge Charger. Man hat bei Hyperdrive total gesehen, dass dieses Auto nicht zum Driften ausgelegt ist. Durch diesen langen Radstand. Also das Problem ist, beim Dodge Charger ist der Radstand nicht nur lang, wie bei einer S13 zum Beispiel. S13 hat auch einen langen Radstand, der ist aber ziemlich schmal. Deswegen ist das Auto schon fast zickig. Dodge Charger hat einen langen Radstand, der gleichzeitig breit ist. Das ist ein Muscle Car. Es hat Gewicht. Uff. Hartes Fahrwerkssetup, würde ich fast sagen. Aber dieses Auto ist nicht zum Driften ausgelegt. Sorry, nice to see. Aber nicht zum Driften. Also, er hat ihn, glaube ich, auch ganz gut im Griff. Er hat ihn ganz gut im Drift. Aber kein ernstzunehmender Gegner bei einem Competition. Ford Focus RS MK1. Wow, okay. 4,6 Liter Mustang-Motor drin. V8. Auf Heckantrieb umgebaut. Nein. Ich klicke mal weiter. Lamborghini Murcielago. Da ist er doch. Von Daigo Saito. Habe ich auch schon live gesehen auf der Essen Motor Show. Wie gesagt, Lamborghini nicht abschreiben. Sieht ganz nice aus. Das ist so das erste Auto in der Liste, wo ich so sage, so, ja, okay, wenn man das Geld hat. Jaguar E-Type. Digga, wer macht denn sowas? Ein E-Type mit einem V10 aus dem BMW M5. Wow. Könnte konkurrenzfähig sein. Aber das schöne Auto, ey. Oh Mann. Naja, okay, die Sache ist natürlich auch Ersatzteile, ne? Also Driften ist ja jetzt nicht der schonendste Sport für Teile, aber Digga. Okay, und jetzt Ford Sierra Estate. Shootout an Rick an der Stelle. Der Sierra Driftfahrer Nummer 1. Ja, wow. Okay, Driftauto. Denke ich, ist auch... Boah, Digga, ich habe gar keinen Bock auf so Depri-Mucke, ne? Ihr hört vielleicht im Hintergrund, es läuft Musik. Und so Depri-Mucke ist ja eigentlich so überhaupt nicht meins, ne? So, das kann ich ja gar nicht leiden. So, zack. Prinz Pi. Besser. Okay, Ford Sierra. Ja, Ford Sierra ist jetzt nicht so das sicherste Auto, aber definitiv was zum Driften. Und wenn da ein vernünftiges Fahrwerkssetup mit vernünftigem Motor drin ist, ist kein Platz 1 drin, denke ich. Aber ansatzweise konkurrenzfähig. Digga, was bist du denn? Isuzu Piazza. Alter, das Auto muss ich... Das Ding muss ich mal... Oh, fuck. Das Ding muss ich mal googeln. Darüber weiß ich tatsächlich gar nichts. Piazza. Oh, ich sehe hier schon Isuzu Piazza Turbo. Nice. Also, dieses Auto checkt das auf jeden Fall mal aus. Ich wusste nicht, dass Isuzu so nice Autos baut. Der sieht cool aus. Ich weiß nicht, ob der generell Heckantrieb hat. Sieht ein bisschen aus wie ein DeLorean. Okay, von hinten sieht er aus wie bitte töte mich. Aber... Nice. Gefällt mir eigentlich ganz gut. 1988 sehe ich hier jetzt gerade. Ist ein Kombi-Coupé. Ottomotoren von 2 bis 2,3 Liter. 67 bis 132 kW. Leergewicht 1250 Kilogramm. Nice. Nice, nice, nice. Ich gucke gerade mal rauszufinden, ob die Heckantrieb haben. 2 Liter Motor, obenliegende Nockenwellen, 5-Gang Schaltgetriebe, 4-Gang Automatik, Version, Turbolader erhältlich. Alter, 180 PS. Lieferbare Ausstattung. Mega. Nices Auto. Nice. Nice. Gefällt mir. Like. Volvo 240. Hey. Ja, Mann. Volvo ist auf jeden Fall unterschätzt in der Driftszene. Ultra nices Auto. Und ja, gibt's eigentlich nicht mehr zu sagen. Klar. Ist mehr zum IKEA-Sofa transportieren geeignet, als damit zu driften. Aber nices Auto auf jeden Fall. Gut, so, sind wir mit der Frage durch. Ich checke jetzt nochmal. Ja, hier ist noch eine reingekommen. Digga, ihr rollt jetzt schon mit den Augen, oder? Okay, also, der liebe Sebastian fragt, die Chance zum Umdenken in der Arbeits- und Gründerwelt durch Corona mit dem richtigen Mindset. Grundsätzlich ist da zu sagen, mit dem richtigen Mindset ist alles möglich. Absolut alles. I mean, really everything. Umdenken in der Arbeits- und Gründerwelt. Ich denke, auch das ist möglich. Wenn es einen Vorreiter gibt. Wenn es einen gibt, der es vormacht und sich dahinstellt und sagt, Leute, wenn wir das so und so und so machen, dann wird das nice. Natürlich wird es viele Leute geben, die dann auch was dagegen haben oder was daran auszusetzen haben, die gibt es immer. Aber wenn man ein richtiges Team hat mit den richtigen Leuten, die dahinter stehen, wo man sagen kann, okay, so wird es jetzt gemacht und wir stehen dahinter. Ich denke, alleine ist es schwer. Ich denke, da muss man auch wieder ein bisschen, oder was heißt man muss, natürlich ist das auch wieder eine politische Angelegenheit. Und da brauchst du natürlich, wir leben in einer Demokratie, dementsprechend brauchst du viele Stimmen, die für dich sprechen. Ich halte es aber auch sinnvoll. Ich habe es ja eben schon angesprochen, wo es darum ging, halt um persönliche Zeitkonten und Leistungsgesellschaft. Das ist eigentlich ein und dasselbe Thema. Also ich denke, ein Umdenken ist dann nötig und möglich. Ich weiß aber nicht, ob es kommen wird von alleine. Es muss jemanden geben, der das anreißt. Bestenfalls ein Politiker. Ja, und somit sind wir auch eigentlich durch, würde ich mal sagen. Vielen Dank auf jeden Fall für die jetzt dann doch noch vielen Fragen, die dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht und so ein Q&A können wir, glaube ich, auch nochmal raushauen, oder? Alles klar. Ich freue mich. Haut da rein. Und ja, wir hören voneinander. Tschüss.